Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Iran hat im Streit um sein Atomprogramm nicht eingelenkt. In ihrem Bericht an die Vereinten Nationen stellt die Internationale Atomenergiebehörde fest, dass die Regierung in Teheran die Forderungen des Sicherheitsrats missachtet habe. Weder sei in der gesetzten Frist von 30 Tagen die Urananreicherung gestoppt worden, noch habe Iran schlüssig den friedlichen Zweck seines Atomprogramms nachgewiesen. Zuvor hatte Präsident Ahmadinejad noch einmal Zugeständnisse ausgeschlossen. Kommende Woche berät der Sicherheitsrat erstmals über Konsequenzen.
Der chinesische UN-Botschafter hatte den IAEO-Bericht als erster in den Händen. Und schon nach einem flüchtigen Blick auf das 8 Seiten starke Papier war klar, Iran ist zu keinem Verzicht auf ein eigenes Atomprogramm bereit. Doch direkte Reaktion des Sicherheitsrats gar Sanktionen schließen die Chinesen nach wie vor aus. Wir wollen eine diplomatische Lösung erreichen, weil die Lage in der Region bereits sehr kompliziert ist. Wir sollten nichts tun, was die Situation dort noch erschwert. Irans Präsident Ahmadinejad hatte schon vor der Veröffentlichung des Berichts deutlich gemacht, was er von ihm hält. Nichts. Er sprach von politischen Spielchen und Verschwörungen gegen Iran und wird vom iranischen Fernsehen mit dem Satz zitiert: Diese Entschließungen und Resolutionen sind für die Iraner keinen Pfifferling wert. Die Menschenmenge skandierte: Wir haben ein Recht auf Atomenergie. Laut dem IAEO-Bericht ist es iranischen Wissenschaftlern tatsächlich gelungen, Uran so anzureichern, dass er als Kernbrennstoff verwendet werden kann. Nachforschungen der Inspektoren zum Atomprogramm wurden außerdem behindert. US-Präsident Bush bezeichnete die Einstellung Teherans als inakzeptabel und kündigte weitere Gespräche mit den Verbündeten der USA an, unter anderem mit Kanzlerin Merkel am kommenden Mittwoch. Es ist sehr wichtig für die Iraner zu verstehen, dass es den gemeinsamen Willen vieler Länder auf dieser Welt gibt, sie zu überzeugen, friedlich zu überzeugen, dass sie ihre Ambitionen aufgeben müssen. Über mögliche militärische Maßnahmen wollte der Präsident nicht spekulieren. Der Bericht hat nicht wirklich etwas verändert. Es war schon vorher klar, dass Teheran nicht einlenken wird. Und es war genauso klar, dass die Vereinten Nationen nicht direkt mit Strafmaßnahmen reagieren werden. Die Vetomächte China und Russland werden das im Sicherheitsrat nach wie vor zu verhindern wissen. Es wird also weiter hochrangige diplomatische Gespräche geben müssen. Eine Lösung des Konflikts ist aber noch nicht in Sicht.
In Europa wurde der Konfrontationskurs Irans im Atomstreit als ernst und besorgniserregend bezeichnet. Das Verhalten der Regierung in Teheran könne nicht hingenommen werden, hieß es von der Bundesregierung. Iran sei jetzt in der Pflicht, zu einer Deeskalation beizutragen. In Sofia berieten heute auch die Außenminister der NATO und Russlands über mögliche Konsequenzen.
Ernste Gesichter. Alle Augen richteten sich bei der NATO auf den Russen. Gibt es ein gemeinsames Vorgehen? Das alles überschattende Thema Iran. Das Ultimatum der UNO ist abgelaufen und Teheran hat nicht eingelenkt. Wie geht es jetzt weiter? Russland ist sehr besorgt. Ich bin in ständigem Kontakt mit den EU-3, den USA und China. Auch die Internationale Atombehörde muss an einer Lösung beteiligt sein. Das bedeutet noch keine Sanktionen gegen Iran. Der deutsche Außenminister ist hinter den Kulissen aktiv. Intern bereitet Deutschland zusammen mit Frankreich und Großbritannien eine neue Resolution vor. Sie soll Iran rechtlich zwingen, die Urananreicherung zu stoppen. Der Druck wird erhöht, aber alle sind sich einig. Diplomatie bleibt das oberste Gebot.
Weil dies nach Auffassung auch aller NATO-Mitgliedstaaten der einzige Weg ist, um dem Iran die Folgen seiner Selbstisolierung auch ausreichend deutlich zu machen.
Das Fenster für eine diplomatische Lösung ist noch offen. In 2 Wochen soll bei einem Treffen auf höchster Ebene in New York über den neuen Resolutionsvorschlag der Europäer beraten werden.
In Italien sind die beiden Parlamentskammern zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammengetreten. Im Abgeordnetenhaus ist die Präsidentenwahl noch nicht entschieden. Wirbel gab es bei der Wahl des Senatspräsidenten. Zunächst hieß es, der Kandidat des Mitte-Links-Bündnisses von Wahlsieger Prodi, Marini, sei gewählt. Offenbar waren aber nicht alle Stimmzettel korrekt. Die Wahl wurde vor wenigen Minuten annulliert und muss wiederholt werden.
Den Namen, der auf dem letzten Stimmzettel stand, musste der Sitzungsleiter laut vorlesen. Sonst wäre er im Jubel der Mitte-Links-Abgeordneten untergegangen. Franco Marini hat die absolute Mehrheit erreicht. Damit haben Romano Prodi und Mitte Links im zweiten Anlauf ihren Kandidaten durchgebracht. Aber zu früh gefreut, denn drei Stimmzettel seien, so wenig später der Sitzungspräsident, unklar. Verfrüht auch der Jubel über diesen vermeintlichen Wahlausgang bei Mitte Links im Parlament. Hier wird gerade zum dritten Mal ein neuer Präsident gewählt, nachdem Prodis Kandidat Fausto Bertinotti, Chef der italienischen Kommunisten, zweimal die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlt hat. Dennoch dürften an seiner Wahl angesichts der großen Mehrheit von Prodi im Parlament keine Zweifel bestehen. Anders dagegen die Situation im Senat. Hier verfügt Romano Prodi nur über zwei Stimmen Mehrheit. Wie unsicher dies ist, musste sein Kandidat Franco Marini zum ersten Mal heute Nachmittag erfahren, als er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit verfehlte.
Zum letzten Stand aus Rom jetzt live Peter Dahlheimer.
Der Streit entzündet sich an der Frage, ob der Vorname Francesco als Franco gewertet werden kann. Franco heißt Prodis Kandidat Marini mit Vornamen, eine geläufige Abkürzung für Francesco, ähnlich wie in Deutschland Hans, für Johannes. Ins Deutsche übertragen würde die Frage also lauten, darf ein Stimmzettel, auf dem Johannes Meier steht, als Stimme für Hans Meier gewertet werden. In wenigen Minuten wird die Abstimmung wiederholt, ein Ergebnis dürfte erst gegen 22 Uhr vorliegen. Egal wie sie ausgeht, Romano Prodi hat heute erfahren, wie schwierig es ist, mit einer knappen Mehrheit im Senat regieren zu müssen. Und zwar sehr deutlich hat er dies erfahren. Außerdem scheint ein Ende des Streites um das Wahlergebnis noch nicht abzusehen. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Bundesregierung sieht die wirtschaftliche Entwicklung deutlich optimistischer als zu Jahresbeginn. Das geht aus der Konjunkturprognose hervor, die Wirtschaftsminister Gloß heute in Berlin vorlegte. Darin rechnet die Regierung in diesem Jahr mit 1,6% Wachstum. Das ist etwas weniger, als die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gestern vorhergesagt hatten. Für das kommende Jahr gibt sich Gloß aber schon wieder zurückhaltender. Dann erwartet er nur noch ein Plus von 1%.
Ein lachender Wirtschaftsminister, so etwas hat man in den vergangenen Jahren selten gesehen bei der Vorstellung einer Wachstumsprognose. Plus 1,6% für dieses Jahr, kein Boom sei das, aber immerhin ordentliches Wachstum. Vor allem hänge diesmal nicht alles am Export.
Die Wirtschaft steht nicht mehr nur auf einem Bein, was Belebung anbelangt, nämlich nur auf dem Exportbein, sondern es belebt sich auch kräftig im Inland.
Das heißt, die Kauflust der Deutschen steigt und die Ladenkassen, wenn sie abends zugehen, sind gut gefüllt. Die Regierung glaubt dank besserer Binnenkonjunktur an 180.000 Arbeitslose weniger.
Das ist noch nicht zufriedenstellend, das will ich ganz klar sagen. Das ist noch nicht ausreichend. Mein Appell geht an die Wirtschaft, an die Unternehmen, schafft Arbeitsplätze, gibt den Leuten eine Chance.
Doch den Konjunkturfrühling spüren die Betriebe nur ganz sanft. Zum Beispiel die Bauindustrie kann zum ersten Mal seit 10 Jahren überhaupt wieder mit einem Plus rechnen. Deshalb ist man vorsichtig und so könnte am Ende die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wieder mal feststecken.
Wir haben das Problem, große Steuererhöhungen kommen. Es wird über noch höhere Steuererhöhungen noch diskutiert. Und das dämpft die Investitionslust der Unternehmen.
Und auch die FDP kann die Zuversicht der Bundesregierung nicht so ganz teilen.
Im europäischen und internationalen Vergleich sind wir leider immer noch im letzten Drittel. Und da dürfen wir uns nicht gemütlich einrichten.
Die Regierung aber stapelt diesmal ganz bewusst tiefer als alle Wirtschaftsforschungsinstitute. Man will lieber am Anfang etwas zurückhaltend sein und am Ende auf die positive Überraschung hoffen. Aber ob die wirklich kommt, da zweifeln die Experten. Denn die Regierung habe sich mit der geplanten Mehrwertsteuererhöhung gleich ihr eigenes Konjunkturrisiko mitbeschlossen.
Finanzminister Steinbrück und SPD-Chef Beck haben sich gegen weitere Steuererhöhungen ausgesprochen. Außer den im Koalitionsvertrag beschlossenen Steuererhöhungen sei nichts weiter vorgesehen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Zugleich bekräftigten die SPD-Politiker das Ziel einer Reichensteuer für sehr hohe Einkommen. Mit einem Plädoyer für mittelfristig höhere Steuern hatte Beck in den vergangenen Wochen Diskussionen ausgelöst. Beim Technologiekonzern Siemens müssen weitere 1.000 Beschäftigte gehen. Die Arbeitsplätze werden nach Angaben des Unternehmens in der angeschlagenen Kommunikationssparte COM gestrichen. Betroffen sind Mitarbeiter in Verwaltung, Vertrieb und Entwicklung. Die Sparte hatte die Umsatzerwartungen im abgelaufenen Quartal weit verfehlt. Die Belegschaft wird bereits seit längerem abgebaut.
Seit Jahren schon zittern die 20.000 deutschen Siemens-Com-Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze. Neuerliche Verunsicherung am Nachmittag in München, dem größten Standort in Deutschland.
Also bei mir ist er 54 Jahre alt, also wohin? Trägt ihn aufhängen, also das ist...
Jeder hofft, dass er beim nächsten Mal nicht dabei ist, es ist einfach frustrierend.
Gestern bei der Vorlage der Halbjahresbilanz hatte Siemens-Chef Kleinfeld, ohne konkrete Zahlen zu nennen, den neuerlichen Personalabbau bereits angekündigt.
Wir sind im Augenblick dabei, den Bereich neu auszurichten. Allerdings muss man ganz klar sagen, das Umfeld, in dem der KOM ist, ist ein schwieriges und sich deutlich änderndes Umfeld.
Heute dann schriftlich und im Klartext, Siemens will erneut 1000 Stellen streichen, um damit Kosten zu drücken und im harten Preiswettbewerb zu bestehen. Die IG Metall ist erbost, zumal der Konzern als Ganzes einen Rekordgewinn erzielt habe.
Und am nächsten Tag wird bekannt gegeben, dass 1000 Menschen entlassen werden, so wie in diesem Fall geschehen. Ich halte das mittlerweile für mehr als unappetitlich.
Der Siemens-Chef verlangt davon unbeeindruckt, dass die Sparte wie alle anderen auch die ehrgeizigen Renditeziele erfüllt. Analysten bezweifeln, dass dazu der angekündigte Stellenabbau reichen wird. Zuletzt war sogar darüber spekuliert worden, Siemens könnte den KOM-Bereich ähnlich wie das Handygeschäft ganz verkaufen.
Führende Politiker der Linkspartei haben die WASG aufgefordert, den angestrebten Zusammenschluss beider Parteien nicht zu gefährden. Anlass für die Appelle sind die Parteitage an diesem Wochenende, auf denen die für Mitte 2007 geplante Fusion vorangetrieben werden soll. Die WASG allerdings zeigt sich im Vorfeld stark zerstritten, vor allem, weil der Berliner Landesverband bei den anstehenden Wahlen gegen die Linkspartei antreten will.
Alles soll stimmen für den Parteitag der Linken in Halle. Einer der letzten für die ehemalige PDS, denn spätestens im Sommer 2007 will sie mit der WASG vereinigt sein. Aber die Basis der WASG stellt dafür Bedingungen. Und solange die nicht erfüllt werden, will sie auch gegen die Linkspartei antreten, zum Beispiel in Berlin.
Wir wollen die neue Partei 2007, wir wollen sie aber auf einer klaren, antineoliberalen Grundlage. Das heißt, keinen Sozialabbau, keine Privatisierung und wir wollen ein Projekt, was demokratisch von unten nach oben gebildet wird und nicht als Top-Down-Projekt.
Die Spitze der Linkspartei setzt auf die Vorstandskollegen von der WASG. Sie sollen auf ihrem Parteitag in Ludwigshafen die Landesverbände in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern stoppen.
Die Grenzüberschreitung ist dann, wenn ein oder auch zwei Landesverbände ernsthaft meinen, mehrheitlich, sie müssten jetzt gegen uns kandidieren. Das können wir uns selbstverständlich nicht bieten lassen.
Dabei hat die Linkspartei auch ganz konkrete Sorgen. Treten die beiden Parteien tatsächlich gegeneinander an, könnte das im Streit um die Rechtmäßigkeit der letzten Bundestagswahl gegen sie sprechen.
Wenn wir die Bundestagswahl nicht im Nachhinein umdefiniert kriegen wollen, und wir wollen es nicht, dann müssen wir bis 2007 den Gründungsparteitag der neuen Partei vollzogen haben. Wir müssen die Gründungsprogrammatik haben und wir sind feste dabei, das zu erarbeiten. Ich bin überzeugt, es wird gelingen.
Offiziell also rechnet niemand mit dem Scheitern. Doch für den Fall der Fälle wird bereits leise über Plan B nachgedacht. Eine neue Linke ohne die Kritiker der WASG.
Der aus Äthiopien stammende Deutsche, der in Potsdam überfallen worden war, befindet sich nach Angaben seiner Ärzte nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der 37-Jährige liege nicht mehr im künstlichen Koma, sein Zustand sei aber weiter kritisch, sagte eine Kliniksprecherin. Der genaue Tathergang vom Ostersonntag ist nach wie vor unklar. Die Bundesanwaltschaft ermittelt weiter.
James Wolfensohn ist mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet worden. Der frühere Präsident der Weltbank wurde wegen seines Engagements für die Volksgruppe der Roma geehrt. In seiner Rede sagte Wolfensohn, es gebe die historische Chance, den jahrhundertealten Teufelskreis aus Diskriminierung, Armut und Ausgrenzung zu durchbrechen, von dem die europäischen Roma heimgesucht werden. Der Preis ist nach dem ersten deutschen Bundespräsidenten benannt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. April.
Über Deutschland tritt ein Tief seine wolkigen Kreise und bringt uns weiterhin Kaltluft. In der neuen Woche geraten wir dann langsam unter Hochdruckeinfluss und es wird wieder freundlicher und auch wärmer. Heute Nacht gibt's im Westen Wolkenlücken, im Südosten kräftigen Regen, sonst immer wieder Schauer, im Bergland Schneeflocken, die sich auch mal in tieferen Lagen unter den Regen mischen können. Morgen zeigt sich die Sonne selten, meist ist es wolkig mit zum Teil kräftigen Schauern, im Bergland etwas Schnee, im Westen und in der Mitte einzelne Gewitter. Schwacher bis mäßiger in Schauernähe frischer Wind um Nord. Im Westen und in der Mitte heute Nacht teilweise leichter Frost, an der Isar bis plus 6 Grad. Am Tag von 6 Grad im Allgäu bis 14 Grad an der Spree. Auch in den Nächten zu Sonntag und Montag wieder örtlich Bodenfrost, vereinzelt auch Luftfrost. Am Sonntag vor allem im Westen häufig Schauer, zum Teil mit Graupel, im Bergland Schneeflocken, besonders im Süden etwas Sonne. Am 1. Mai etwas freundlicher und ein wenig milder und am Dienstag könnte auch die 20-Grad-Marke wieder geknackt werden.